meinen Abgeordneten, ich habe Sie erst heute Morgen um 3 Uhr einberufen können. Dank der Organisation, Flugzeuge, Reitstellung und Kraftwagen ist es gelungen, einen großen Teil der Abgeordneten rechtzeitig heranzubringen. Über 100 Abgeordnete sind heute nicht unter uns, weil sie dort stehen, wo heute der deutsche Mann am besten seine Haltung dokumentieren wird, als Soldaten der deutschen Wehrmacht. Sie werden dort ihre Pflicht tun, wie sie der gesamte Reichstag tun wird. Das Wort hat jetzt unser Führer.
Seit Monaten leiden wir alle unter der Qual eines Problems, das uns auch der Versailler Vertrag, das heißt das Versailler Diktat, einst beschert hat. Eines Problems, das in seiner Ausartung und Entartung für uns unerträglich geworden war. 20 war und ist eine deutsche Stadt. Der Korridor war und ist deutsch. Alle diese Gebiete verdanken ihre kulturelle Erschließung ausschließlich dem deutschen Volk. Ohne das deutsche Volk würde in all diesen östlichen Gebieten tiefste Barbarei herrschen. Danzig wurde von uns getrennt, der Korridor von Polen annektiert, mit anderen deutschen Gebieten des Ostens, vor allem aber die dort lebenden deutschen Minderheiten und das Wahlvolk, die Weise misshandelt. Über 1 Million Menschen deutschen Blutes mussten in den Jahren 1920 und damals ihre Heimat verlassen. Wie immer habe ich auch hier versucht, auf dem Wege friedlicher Revisionsvorschläge eine Änderung des unerträglichen Zustandes herbeizuführen. Es ist eine Lüge, wenn in einer anderen Welt behauptet wird, dass wir alle unsere Revisionen nur versuchen, unter Druck durchzusetzen. 15 Jahre in den Nationalsozialismus zur Macht kam, hatte man Gelegenheit, auf dem Weg friedlichster Abmachungen, auf dem Weg friedlicher Verständigung, die Revisionen durchzuführen. Man tat es nicht. In jedem einzelnen Fall habe ich später dann von mir aus nicht einmal, sondern oftmals Vorschläge gemacht zur Revision unerträglicher Zustände. Alle diese Vorschläge sind, wie Sie wissen, abgelehnt worden. Ich brauche sie hier nicht im Einzelnen aufzuzählen. Die Vorschläge zur Rüstungsbegrenzung, ja, wenn notwendig zur Rüstungsbeseitigung, die Vorschläge zur Beschränkung der Kriegsführung, die Vorschläge zur Ausschaltung gewisser in meinen Augen mit dem Völkerrecht die schwer zu vereinbarenden Methoden der modernen Kriegsführung. Sie kennen die Vorschläge, die ich machte über die Notwendigkeit der Wiederherstellung der deutschen Souveränität über die deutschen Reichsgebiete. Sie kennen die endlosen Versuche, die ich machte, zu einer friedlichen Klärung und zu einer Verständigung über das Problem Österreich, später über das Problem Sudetenland, Böhmen und Mähren. Es war alles vergeblich. Eines ist nun unmöglich. Zu verlangen, dass ein unmöglicher Zustand auf dem Weg von friedlichen Revisionen bereinigt wird, um die friedlichen Revisionen konsequent zu verweigern. Es ist auch unmöglich zu sagen, dass derjenige in solchen Lage dann dazu übergeht, von sich aus diese Revisionen vorzunehmen, gegen ein Gesetz verstößt. Denn das Diktat von Versailles ist für uns Deutsche kein Gesetz. Es war ein nicht an, jemand mit vorgehaltener Pistole und mit der Drohung des Verhungerns von Millionen Menschen eine Unterschrift zu erpressen und dann das Dokument mit dieser erpressten Unterschrift als ein feierliches Gesetz zu proklamieren. So habe ich auch im Falle 20 des Korridors und so weiter versucht, durch friedliche Vorschläge auf dem Wege einer friedlichen Diskussion die Probleme zu lösen. Dass die Probleme gelöst werden mussten, das war klar. Und das... Der Termin dieser Lösung für die westlichen Staaten vielleicht uninteressant sein kann, ist für uns verständlich, aber dieser Termin ist nicht uns gleichgültig. Und vor allem, er war nicht und konnte nicht gleichgültig sein für die am meisten leidenden Opfer. Ich habe in Besprechungen mit polnischen Staatsmännern die Gedanken, die sie von mir hier in meiner letzten Reichstagsrede vernommen haben, ventiliert, sie mit ihnen durchgesprochen. Kein Mensch hätte sagen oder behaupten können, dass dies etwa ein ungebührliches Verfahren oder gar ein ungebührlicher Druck gewesen wäre. Ich habe dann allerdings endlich die deutschen Vorschläge formulieren lassen. Und ich muss noch einmal wiederholen, dass es etwas Loyaleres und Bescheideneres nicht gibt, als diese von mir damals. Und ich möchte das jetzt hier der Welt sagen, ich allein war überhaupt nur in der Lage, solche Vorschläge zu machen. Denn ich weiß ganz genau, dass ich mich damals in Gegensatz gebracht habe zur Auffassung von Millionen von Deutschen. Diese Vorschläge sind abgelehnt worden. Und nicht nur das, sie wurden beantwortet mit erstens Mobilmachungen, zweitens mit einem verstärkten Terror, mit gesteigertem Druck auf die Volksdeutschen in diesen Gebieten und mit einem langsamen Abdrosselungskampf gegen die freie Stadt Danzig. Wirtschaftlich, zollpolitisch und in den letzten Wochen endlich auch militärisch und verkehrstechnisch. Polen hat seinen Kampf gegen die freie Stadt Danzig gerichtet. Es war weiter nicht bereit, die Korridorfrage in einer irgendwie billigen und bei den Interessen gerecht werdenden Weise zu lösen. Und es hat endlich nicht daran gedacht, seine Minderheitenverpflichtungen einzuhalten. Ich muss ja eines feststellen. Deutschland hat diese Verpflichtungen eingehalten. Die Minderheiten, die im Deutschen Reich leben, werden nicht verfolgt. Es soll ein Franzose aufstehen und soll behaupten, das hätte ein Saargebiet, die dort lebenden 50 oder 100.000 Franzosen unterdrückt, gefällt und entrechtet werden. Es kann dies keiner sagen. Ich habe nun 4 Monate lang diese Entwicklung ruhig zugesehen. Allerdings nicht mehr zu warnen. Ich habe in letzter Zeit nun diese Warnungen verstärkt. Ich habe der polnischen Botschafter mitteilen lassen, vor nun schon über 3 Wochen, dass wenn Polen noch weitere ultimative Noten an Danzig schicken würde, dass wenn es weitere Unterdrückungsmaßnahmen gegen das dortige Deutschtum vornehmen würde, oder wenn Polen versuchen sollte, auf dem Weg zollpolitischer Maßnahmen Danzig wirtschaftlich zu vernichten, dass dann Deutschland nicht mehr länger untätig zusehen könnte. Und ich habe auch keinen Zweifel darüber gelassen, dass man in dieser Hinsicht das heutige Deutschland nicht verwechseln darf mit dem Deutschland, das vor uns war. Man hat versucht, das Vorgehen gegen die Deutschen damit zu entschuldigen, dass man erklärte, die Volkstumsdeutschen hätten Provokationen begangen. Ich weiß nicht, worin die Provokationen der Kinder oder der Frauen bestehen sollen, die man misshandelt, die man verschleppt. Oder worin die Provokation derer bestanden haben soll, die man in der tierischesten, statistischesten Weise teils misshandelt, teils getötet hat. Das weiß ich nicht, aber nur eines weiß ich, dass es keine Großmacht von Ehre gibt, die auf die Dauer solchen Zuständen zusehen würde. Ich habe auch noch ein letztes Mal versucht, obwohl ich gestehe, innerlich überzeugt war, dass es der polnischen Regierung vielleicht auch infolge ihrer Abhängigkeit von einer nunmehr entpfefferten wilden Solter Besker, mit einer wirklichen Verständigung nicht ernst ist. Ich habe ein letztes Mal versucht, einen Vermittlungsvorschlag der britischen Regierung anzunehmen. Sie schlug vor, nicht, dass sie selber Verhandlungen führen wollte, sondern sie schlug vor, und versicherte es, eine Verbindung herzustellen zwischen Polen und Deutschland direkt, um auf diesem Wege noch einmal in das Gespräch zu kommen. Nun muss ich hier Folgendes feststellen. Ich habe diesen Vorschlag angenommen. Ich habe für diese Besprechungen Grundlagen ausgearbeitet, die Ihnen bekannt sind. Und ich bin nun mit meiner Regierung zwei volle Tage da gesessen und habe gewartet, ob es der polnischen Regierung passt, uns nun endlich eine Bevollmächtigung zu geben oder nicht. Sie hat uns gestern Abend keine Bevollmächtigung geschickt, sondern zu ihrem Botschafter mitteilen lassen, dass sie zurzeit erwägt, ob sie in der Lage ist und inwieweit sie in der Lage ist, auf die englischen Vorschläge einzugehen, und sie würde dies dann England mitteilen. Meine Herren Abgeordneten, wenn man dem Deutschen Reich und seinem Staatsoberhaupt so etwas zumuten kann, und wenn das Deutsche Reich und sein Staatsoberhaupt das dulden würde, dann würde die deutsche Nation nichts anderes verdienen, als abzutreten von der politischen Bühne. Und hier hat man sich in mir wesentlich getäuscht. Meine Friedensliebe und meine endlose Langmut soll man nicht mit Schwäche oder gar mit Feigheit verwechseln. Ich habe daher gestern Abend mich entschlossen, es auch der britischen Regierung mitzuteilen, dass ich unter diesen Umständen von der polnischen Regierung keine Geneigtheit mehr finden kann, mit uns in ein wirklich ernstes Gespräch einzutreten. Waren damit diese Vermittlungsvorschläge gescheitert. Denn dazwischen war unterdessen erstens als erste Antwort auf diesen Vermittlungsvorschlag die polnische Generalmobilmachung gekommen und als weitere Antwort neue Gräueltaten. Diese Vorgänge haben sich nun heute Nacht abermals wiederholt. Nachdem schon neulich in einer einzigen Nacht 21 Grenzzwischenfälle waren, sind es heute Nacht 14 gewesen, darunter drei ganz schwere. Ich habe mich daher nun entschlossen, mit Polen in der gleichen Sprache zu reden, mit der Polen uns seit Monaten. Staatsmänner im Westen erklären, dass dies ihre Interessen berühre, dann kann ich eine solche Erklärung nur bedauern. Sie kann mich aber nicht eine Sekunde in der Erfüllung meiner Pflicht bangen machen. Was will man von uns mehr? Ich habe feierlich versichert und ich wiederhole, dass wir von diesen Weststaaten nichts fordern und die etwas fordern werden. Ich habe versichert, dass die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland eine endgültige ist. Ich habe England immer wieder angeboten, eine Freundschaft und wenn notwendig, das engste Zusammengehen. Aber Liebe kann nicht nur von einer Seite geboten werden. Sie muss von der anderen ihre Erwiderung finden. Deutschland hat keine Interessen im Westen. Unser Westwall ist zugleich für alle Zeiten die Grenze des Reiches nach dem Westen. Wir haben auch keine Ziele für die Zukunft. Diese Einstellung des Reiches wird sich nicht mehr ändern. Die anderen europäischen Staaten, die begreifen zum Teil unsere Haltung, möchte hier vor allem danken Italien, das uns diese ganze Zeit unterstützt hat. Sie werden aber auch verstehen, dass für die Durchführung Führung dieses Kampfes nicht an eine fremde Hilfe appellieren will. Wir werden diese, unsere Aufgabe selber lösen. Die neutralen Staaten, die haben uns ihre Neutralität an sich versichert. Genauso wie wir sie ihnen schon vorher garantierten. Das ist uns heilig ernst mit dieser Versicherung. Und solange kein anderer ihre Neutralität bricht, werden wir sie ebenfalls peinlich genau achten. Denn was sollten wir von ihnen wünschen oder wollen? Ich bin aber glücklich, Ihnen nun besonders ein Ereignis von dieser Stelle aus mitteilen zu können. Sie wissen, dass Russland und Deutschland von zwei verschiedenen Doktrinen regiert werden. Es war nur eine Frage, die geklärt werden musste. Deutschland hat nicht die Absicht, seine Doktrin zu exportieren. Im Augenblick, in dem Sowjetrussland seine Doktrin nicht nach Deutschland zu exportieren gedenkt, im selben Augenblick sehe ich keine Veranlassung mehr, dass wir auch nur einmal gegeneinander Stellung nehmen sollen. Und wir sind uns beide Seiten darüber ganz klar geworden. Jeder Kampf unserer Völker gegeneinander würde nur anderen einen Nutzen abwerfen. Wir haben uns daher entschlossen, einen Pakt abzuschließen, der zwischen uns beiden für alle Zukunft jede Gewaltanwendung ausschließt. Der uns in gewissen europäischen Fragen zur Konsultierung verpflichtet, der uns das wirtschaftliche Zusammenarbeiten ermöglicht und der vor allem sicherstellt, dass sich die Kräfte dieser beiden großen, gewaltigen Staaten nicht miteinander oder gegeneinander verbrauchen. Jeder Versuch des Westens, hier etwas zu ändern, wird fehlschlagen. Ich möchte das gleich hier versichern, dass diese politische Entscheidung eine ungeheure Wende für die Zukunft bedeutet und eine endgültige ist. Ich glaube, dass das ganze deutsche Volk diese meine politische Einstellung begrüßen wird. Russland und Deutschland haben im Weltkrieg gegeneinander gekämpft und beide waren letzten Endes die Leidtragenden. Ein zweites Mal soll und wird das nicht mehr passieren. Der Nicht-Angriffs- und Konsultativpakt, der am Tage seiner Unterzeichnung bereits gültig wurde, hat gestern die höchste Ratifikation in Moskau und auch in Berlin erfahren. Und auch in Moskau wurde dieser Pakt genauso begrüßt, wie Sie ihn hier begrüßen. Die Rede, die der Volkskommissar Molotow, der russische Außenkommissar, hielt, kann ich nur Wort für Wort unterschreiben. Unsere Ziele. Ich bin entschlossen, erstens die Frage Danzig, zweitens die Frage des Korridors zu lösen und drittens dafür zu sorgen, dass im Verhältnis Deutschlands zu Polen eine Wendung eintritt, eine Änderung, die ein friedliches Zusammenleben sicherstellt. Ich bin dabei entschlossen, so lange zu kämpfen, wie denn weder die derzeitige polnische Regierung geneigt ist, diese Voraussetzung herzustellen, oder wie eine andere polnische Regierung das geneigt ist.
Ich will von den deutschen Grenzen das Element der Unsicherheit, die Atmosphäre ewiger bürgergerichtsähnlicher Zustände entfernen. Ich will dafür sorgen, dass im Osten der Friede an der Grenze kein anderes ist, als wir ihn an unseren anderen Grenzen kennen. Ich will dabei die notwendigen Handlungen so vornehmen, dass sie nicht dem widersprechen, was ich Ihnen hier, meine Herren Abgeordneten, im Reichstag selbst als Vorschläge an die übrige Welt bekannt gab. Das heißt, ich will nicht den Kampf gegen Frauen und Kinder führen. Ich habe meiner Luftwaffe den Auftrag gegeben, sich auf militärische Objekte bei ihren Angriffen zu beschränken. Wenn aber der Gegner daraus einen Freibrief ablesen zu können glaubt, seinerseits mit umgekehrten Methoden kämpfen zu können, dann wird er eine Antwort erhalten, dass ihm Hören und Sehen vergeht. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Wer mit Gift kämpft, wird mit Giftgas bekämpft. Wer selbst sich von den Regeln einer humanen Kriegsführung entfernt, kann von uns nichts anderes erwarten, als dass wir den gleichen Schritt tun. Ich werde diesen Kampf ganz gleich gegen Wien so lange führen, bis die Sicherheit des Reiches und bis seine Rechte gewährleistet sind. Ich habe nun über 6 Jahre am Aufbau der deutschen Wehrmacht gearbeitet. Es sind in dieser Zeit über 90 Milliarden für den Aufbau dieser Wehrmacht angewendet worden. Sie ist heute die bestausgerüstete und sie steht weit über jeden Vergleich mit der des Jahres 1914. Mein Vertrauen auf sie ist unerschütterlich. Wenn ich diese Wehrmacht aufrief und wenn ich nun vom deutschen Volk Opfer und wenn notwendig alle Opfer fordere, dann habe ich ein Recht dazu. Denn ich bin auch selbst heute genauso bereit, wie ich es früher war, jedes persönliche Opfer zu bringen. Ich verlange von keinem deutschen Mann etwas anderes, als was ich selber über 4 Jahre freiwillig bereit war, jederzeit zu tun. Es soll keine Entbehrung in Deutschland geben, die ich nicht selber sofort übernehme. Mein ganzes Leben gehört von jetzt ab erst recht meinem Volk. Ich will nichts anderes jetzt sein als der erste Soldat des Deutschen Reiches. Wieder jenen Rock angezogen, der mir einst selbst der heiligste und teuerste war. Ich werde ihn nur ausziehen nach dem Sieg, oder ich werde dieses Ende nicht erleben. Sollte mir in diesem Kampf nun etwas zustoßen, dann ist mein erster Nachfolger Bataillengenosse Göring. Sollte Parteigenossen Göring etwas zustoßen, ist der nächste Nachfolger Parteigenosse Hess. Sie würden diesen dann als Führer genauso zu blinder Treu und Gehorsam verpflichtet sein wie mir. Soll sollte auf Parteienrüssel Heck etwas zustoßen, werde ich durch Gesetz nunmehr den Senat berufen, der dann den Würdigsten, das heißt den Tapfersten, aus seiner Mitte wählen soll. Als Nationalsozialist und als deutscher Soldat gehe ich in diesen Kampf mit einem starken Herzen ein. Mein ganzes Leben war nichts anderes als ein einziger Kampf für mein Volk, für seine Wiederauferstehung, für Deutschland. Über diesen Kampf stand immer nur ein Bekenntnis des Glaubens an dieses Volk. Ein Wort habe ich nie kennengelernt. Es heißt Kapitulation. Wenn irgendjemand aber glaubt, dass wir vielleicht einer schweren Zeit entgegengehen, dann möchte ich ihn bitten zu bedenken, dass einst ein preußischer König mit einem lächerlich kleinen Staat einer größten Koalition gegenübertrat und in drei Kämpfen am Ende doch erfolgreich bestand, weil er jenes gläubige, starke Herz besaß, das auch wir in dieser Zeit benötigen. Und ich möchte daher jetzt der ganzen Umwelt gleich versichern, ein November 18 wird sie niemals mehr in der deutschen Geschichte wiederholen. So wie ich selber bereit bin, jederzeit mein Leben einzusetzen, jeder kann es mir nehmen für mein Volk und für Deutschland, so verlange ich dasselbe auch von jedem anderen. Wer aber glaubt, sich diesem nationalen Gebot, sei es direkt oder indirekt, widersetzen zu können, der fällt, Verräter haben nichts erwartet. Wir alle bekennen uns damit nur zu unserem alten Grundsatz. Es ist gänzlich unwichtig, ob wir leben. Aber notwendig ist es, dass unser Volk lebt. Ich erwarte von Ihnen, als die Sendboten des Reiches, dass Sie nunmehr auf all den Plätzen auf diese gestellten ihre Pflicht erfüllen. Sie müssen bald Rede sein. Des Widerstandes kostet, was es wolle. Keine melde mir, dass in seinem Gau, in seinem Kreis oder in seiner Truppe oder in seiner Zelle die Stimmung einmal schlecht sein könnte. Träger, verantwortliche Träger der Stimmung sind Sie. Ich bin verantwortlich für die Stimmung im deutschen Volk. Sie sind verantwortlich für die Stimmung in Ihren Gauen, in Ihren Kreisen. Keiner hat das Recht, diese Verantwortung abzutreten. Wir haben uns nicht zu fragen jetzt, um irgendeine Stimmung, sondern ausschließlich auf unsere Pflicht. Und die Pflicht ist uns vorgezeichnet. Das Opfer, das von uns verlangt wird, ist nicht größer als das Opfer, das zahlreiche Generationen gebracht haben. Alle die Männer, die vor uns für Deutschland antreten mussten, den bittersten und schwersten Weg, haben nichts anderes geopfert und geleistet, als was wir aufzuleisten haben. Ihr Opfer war kein billigeres und kein schmerzloseres und damit kein leichteres als das Opfer sein würde, das von uns verlangt wird. Ich erwarte auch von der deutschen Frau, dass sie sich in eiserner Disziplin vorbildlich in diese große Kampfgemeinschaft einfügt. Die deutsche Jugend aber wird strahlende Herzen ohnehin erfüllen, was die Nation, der nationalsozialistische Staat von ihr erwartet und fordert. Wenn wir diese Gemeinschaft bilden, ein Versporen, zu allem entschlossen, niemals gewillt zu kapitulieren, dann wird unser Wille jeder Not Herr werden. Und ich möchte schließen mit dem Bekenntnis, dass ich einst aussprach, als ich den Kampf um die Macht in der Reich begann. Damals sagte ich, wenn unser Wille so stark ist, dass keine Not ihn mehr zu zwingen vermag, dann wird unser Wille und unser deutsches Stahl auf die Not meistern. Deutschland, Sieg heil!
Parteigenosse Dr. Frick wird Ihnen jetzt ein Gesetz vorlegen, dessen Annahme ich in drei Lesungen zusammenfasse. Meine Herren Abgeordneten, ich habe gestattet, dass für die fehlenden Abgeordneten, die heute nicht hier unter uns weilen können, die Sitze eingenommen werden von den politischen Trägern und ihren Vertretern. Kraft der Vollmacht, die ich als Präsident des Reichstages habe, erteile ich Ihnen die Genehmigung, an der Abstimmung teilzunehmen.
Namens der Reichstagsfraktion der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei beantragt wohl folgenden Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. Gesetz über die Wiedervereinigung der freien Stadt Danzig mit dem Deutschen Reich vom 1. September 1939. Der Reichstag hat einstimmig das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird. Paragraph 1, das vom Staatsoberhaupt der Freien Stadt Danzig erlassene Staatsgesetz über die Wiedervereinigung Danzig mit dem Deutschen Reich wird hiermit Reichsgesetz. Es hat Dieses Danziger Gesetz hat folgenden Wortlaut. Artikel 1, die Verfassung der Freien Stadt Danzig ist mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Artikel 2, alle gesetzgebende und vollziehende Gewalt wird schließlich vom Staatsoberhaupt ausgeübt. Artikel 3, die freie Stadt Danzig bildet mit sofortiger Wirkung mit ihrem Gebiet und ihrem Volk einen Bestandteil des Deutschen Reiches. Artikel 4, bis zur endgültigen Bestimmung über die Einführung des Deutschen Reichsrechts durch den Führer bleiben die gesamten gesetzlichen Bestimmungen Auge der Verfassung, die in dem Augenblick des Erlasses dieses Staatsgrundgesetzes gelten, in Kraft. Danzig, den 1. September 1939, Albert Forster. Das Reichsgesetz fährt fort, der Gesetzentwurf, Paragraph 2. Die Staatsangehörigen der bisherigen freien Stadt Danzig sind deutsche Staatsangehörige nach Maßgabe näherer Vorschriften. Paragraph 3. Im Gebiet der bisherigen freien Stadt Danzig bleibt das bisher geltende Recht mit Ausnahme der Verfassung der freien Stadt Danzig bis auf weiteres in Kraft. Paragraph 4. In der bisherigen freien Stadt Danzig tritt am 1. Januar 1940 das gesamte Reichsrecht und preußische Landesrecht in Kraft. Der zuständige Reichsminister kann im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern bestimmen, dass Reichsrecht oder preußisches Landesrecht in der bisherigen freien Stadt Danzig nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt oder mit besonderen Maßgaben in Kraft tritt. Eine solche Bestimmung bedarf der Bekanntmachung im Reichsgesetzblatt. Bis zum 31. Dezember 1939 kann der Reichsminister des Innern im Einvernehmen den zuständigen Reichsminister zum Reichsrecht und preußisches Landesrecht durch Verordnung einführen. Paragraph 5. Zentralstelle für die Wiedervereinigung Danzig mit dem Deutschen Reich ist der Reichsminister des Innern. Der Reichsminister des Innern wird ermächtigt, die zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften zu erlassen. Paragraph 6. Dieses Gesetz tritt am 1. September 1939 in Kraft. Berlin, den 1. September 1939.
Meine Abgeordneten, wir lesen das Gesetz in den zusammengefassten drei Lesungen. Wir haben es vernommen. Ich bitte jetzt die Abgeordneten, die dem Gesetz ihre Zustimmung geben, sich von ihren Sitzen zu erheben. Das Gesetz ist somit einstimmig vom Deutschen Reichstage angenommen und gültig. Mein Führer, Deutsche Reichstag, in Vertretung des deutschen Volkes, steht in dieser geschichtlichen Stunde geschlossen und einmütig hinter dem Führer. Er repräsentiert den Willen des deutschen Volkes für die Ehre und Zukunft der Nation und des Reiches, jedes, aber auch jedes Opfer zu bringen. Er gelobt in diesem Augenblick vor der Nation dem Führer blinde Treue und Gehorsam in jeder Not und in jeder Gefahr. Die einzelnen Mitglieder des Reichstages werden auf allen Plätzen, auf die sie gestellt sind, oder als Soldaten ihre Pflicht bis zum Äußersten erfüllen. Ihr Vertrauen auf die Wehrmacht ist unbegrenzt. Ihre Überzeugung vom endgültigen Sieg in dem uns von Polen aufgezwungenen Kampfe zur Abwehr unerträglicher Übergriffe und zur Wiedergutmachung des uns zugefügten Versailler Unrechtes ist eine unerschütterliche. Der Reichstag verspricht in seiner eigenen Geschlossenheit jederzeit das Vorbild der Nation zu sein.